Jetzt habe ich nur meine theologische Schwierigkeit. Durch meine letzte Prüfung bin ich durchgefallen. Das braucht man manchmal auch, aber ich gönne dir das von ganzem Herzen. Den Segen, der ist wesentlich, naja. Das Gute war, ich wusste mich nachher trotzdem noch von Gott geliebt. Ich habe ihn zwar eine Zeit lang nicht verstanden, aber so ist das manchmal mit Gott. Wer kann sich noch an unseren wichtigen Bibelvers erinnern, den ich sage, den jedes Gemeindemitglied wissen muss, der in Johannes 1, Vers 12 steht? Wer weiß denn noch? Hand hoch, dich frage ich dann ab. So, und alle anderen kommen in die Hölle. Nein, 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 nein. Die müssen den lernen, weil da steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, was? Kinder, nicht? Kinder. Kinder Gottes, ja. Da sind wir nämlich wieder dabei, Jesus und die Kinder. Weil der wichtige Teil, den wir lernen mussten beim letzten Sonntag, war, Kindern gehört Kraft ihres Seins des Himmelreich. Ich muss mich ständig noch bemühen, dass mein Charakter entsprechend besser wird, dass ich den Weg Jesu verfolge, dass ich richtig unterwegs bin. Aber Jesus sagt, ihnen gehört das Himmelreich. Und deswegen ist der Zusammenhang auch so wichtig. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wird es nicht klappen. Und wir hatten geendet das letzte Mal mit dieser Feststellung, Glauben selten, Glauben kindlich. Und dann war mir aufgefallen, das Erste, was der Teufel in meinem Leben geraubt hat, das war mein kindlicher Glaube. Da kam mein kindlicher Glaube, da kommt die erste Schwierigkeit ins Leben rein und plötzlich sagt Gott, wo bist du? Dann werde ich mal nicht richtig geliebt und sage, ach, Gott hat mich vergessen. Und dann kommen komische Prediger, die dir was ganz Komisches erzählen und du sagst, naja, man darf ja auch nicht alles glauben, nicht? Und so nach und nach, je älter ich geworden bin, habe ich festgestellt, ich werde reservierter. Früher habe ich gesagt, oh Halleluja, alles gut und Springerin. Und je älter ich geworden bin, habe ich gedacht, was hat der Teufel mir eigentlich geraubt? In der Offenbarung wird es mal so beschrieben, dass der Geist Gottes sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ich habe gedacht, ja, das ist so bei mir. Mein Herz ist oft hart geworden über all den Dingen, die so gekommen sind. Und mir fällt es oft ganz schwer, wieder kindlich zu glauben. Es wäre ja mal wirklich interessant, wenn du den Namen noch von dem Kind weißt, für das du gebetet hast. Wer kann den Namen noch, wer hat den noch drauf? Ein paar haben den behalten. Wunderbar, sonst kannst du nachher nochmal abfragen im Kirchencafé. Wenn du sagst, ich habe Rückenschmerzen, bete du mal für mich. Die denken nicht drüber nach, was passiert, wenn nichts passiert, sondern die beten einfach. Merkst du, was mir geraubt worden ist und ich bin euer Pastor, um Gottes Willen. Ich habe gedacht, ich muss mit euch nochmal drüber nachdenken, wie diese Raubritter, das Negative, wie mich das von der Kindlichkeit wegbringt. Und ich bin dazu übergegangen und habe einfach weitergelesen in der Jüngerschaftsausbildung. Und da kommt ein Kapitel oder kommt eine Geschichte, die wir meistens immer nur separat lesen und dann immer auch nur eingeschränkt auslegen. Kinder und der reiche Jüngling, der kommt nämlich jetzt direkt hinterher. Die Geschichte vom reichen Jüngling. Und die müssen wir natürlich erst mal lesen, damit wir wissen, wovon Paul spricht. Markus 10, Vers 17. Und als er hinausging auf dem Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus spricht zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Eigentlich ist das mein Paradebeispiel, wenn ich Evangelisten ausbilden will. Ich nenne diese Überschrift dann: Willst du Schwein sein oder Huhn? Es gibt die Geschichte, dass ein Schwein und ein Huhn spazieren gegangen sind und kommen an einem Obdachlosen vorbei, der wirklich elendig da war, der abgemagert war und Hunger hatte. Und die beiden unterhalten sich darüber und das ging ihnen so durchs Herz. Und dann meinte das Huhn: Ich glaube, ich hab's, wie wir helfen können. Wir machen Ham and Eggs. Wir machen Schinken und Rührei und geben das zum Essen. Das Schwein schreit Halleluja und fängt dann an zu denken und sagt: Moment, dich kostet das einen Beitrag, aber mich kostet das das Leben. So ist das eine klassische Sache. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und stellt die richtige Frage. Er geht zum richtigen Mann, stellt die richtige Frage, bekommt die richtige Antwort und trifft die falsche Entscheidung. Willst du Schwein sein oder Huhn? Ist ja auch in einem Lied gut verarbeitet, aber das lassen wir mal lieber. Aber ich will das mal ganz gezielt auf unsere Kindschaft hin auslegen. Ich will es mal nicht evangelistisch ansehen, sondern nur mal zu gucken, wie der Teufel unseren kindlichen Glauben raubt. Das erste wäre die klassische Frage natürlich nach unserem Reichtum. Der Umgang mit unserem Reichtum. Hast du mal einen Opferbeutel, den hast du doch schon da liegen. Ja? Wir machen das jetzt mal wie bei Kreuz und die Messerhelden, wer den Film kennt. Ja? Wer kennt den Film Kreuz und die Messerhelden, müssen wir unbedingt noch mal sehen. Nicht? Da werden welche zum Opfersammeln eingeladen, die so aus einer etwas rustikalen Szene kommen und dann gehen sie vorbei und gucken, was reingelegt wird und sagen: Hey, noch ein bisschen mehr, nicht? Also noch ein bisschen weniger. Wa? Und weil die so ein bisschen kräftiger gebaut sind, kommen dann immer mehr rein. Aber wenn ich den Opferbeutel hier so rumgehen lasse, dann würde jeder von euch einen Huhnbeitrag legen. Ja? Ist doch klar, ja? Haben wir uns daran gewöhnt. Und das ist absolut gut, dass wir einen Huhnbeitrag da reinlegen. Das ist ein Beitrag, der aus unserem geschenkten Gut, was Gott uns anvertraut hat, dass wir davon was zurückgeben. Und ich möchte uns erziehen, als Christen freigebig zu sein. Dass wir diesen Beitrag da reinlegen, der Umgang mit dem Reichtum und dem Geld, ich sag mal so wie hier in dem lustigen Comic über die Taufe, sage ich mal, manche reden ja über den Zehnten, der gegeben werden sollte. Ich bin der Meinung, im Neuen Testament reicht der Zehnte nicht, da gehörst du zu 100% dem Herrn Jesus. Die Lehre des Zehnten im Neuen Testament, sage ich mal, das ist ein Raub von 90%. Entweder gehört ihm alles oder nichts. Ich meine, wenn du nachher sagst, gehört ihm auch mein Auto, da sage ich, okay, ich schenke es erstmal meiner Frau. Versteht ihr? Ich will das nur mal sagen, wo der Teufel auf welche Spielwiesen er geht. Und wie viele von uns fangen an, über diese Dinge nachzudenken. Ich gebe euch so ein klassisches Beispiel. Ich meine, ich bin ja nur auf dem Weg ins Rentendasein und dann überlegst du mal, was bleibt nachher übrig von dem, was du in deinem Leben schon mal eingezahlt hast. Und dann weißt du und fängst an zu rechnen, kommst du aus oder kommst du nicht aus? Was musst du verändern, ja oder nein? Ist ganz komisch, was du dann nachts für Kopfkinosachen hast. Und dann habe ich mir gesagt, entweder Gott sorgt oder morgen, sag mal, lass mal so ein paar von diesen komischen Viren aus China hier so richtig grassieren. Nicht? Und plötzlich darfst du auch nicht mehr auf die Straße gehen und auf einmal geht unsere Wirtschaft in die Knie, auf einmal wird dieses oder jenes weg, dann lohnt es sich auch nicht mehr, ob ich noch ein Auto habe oder nicht. Wenn Gott nicht versorgt, wenn Gott nicht derjenige ist, der uns den Reichtum in Deutschland gegeben hat, dann wird es schwierig. Das heißt, der Umgang mit diesem finanziellen Reichtum kann deinen kindlichen Glauben zerstören. Aber ich dachte, es wird wesentlich, wir haben ja alle keine Geldprobleme, das ist ja bei uns alles ganz anders. Ja, ich glaube, wir sind enorm reich, was unsere Zeit angeht. Jetzt müsste ich wieder mit dem Opferbeutel rumgehen, nicht? Und möchte von euch Zeitspenden erbitten. Das ist das, was man in der Flüchtlingskrise von Leuten erbeten hat, dass sie Zeitspenden geben. Wir haben jetzt schon immer mal wieder an der Leinwand gehabt, ein Mädchen aus unseren Roma-Kreisen bräuchte Mathe-Nachhilfeunterricht. Kannst du bis 3 zählen, dann bist du schon mal privilegiert. Und das Gute ist, wenn du nicht bis 3 zählen kannst, dann kannst du vorher üben, bevor du die Nachhilfe untergehst. Ja, verstehst du? Die Zeit spenden. Wir leben in einer Zeit, wo wir so viel Zeit haben, dass wir es kaum aushalten können. Deswegen hängen wir so oft vor der Klotze. Wir fangen schon morgens an und wissen nicht, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen. Und ich sage euch was, eines der Hauptprobleme in unserer Gesellschaft ist das Einsamkeitsproblem. In England haben die extra einen Ministerposten dafür freigemacht. Und man weiß heute, es sterben Leute mehr an Einsamkeit wie an der Fettleber. Es ist eine der Todesursachen geworden in Deutschland. Aber ich lese nie, ess mehr Körner gegen Einsamkeit. Und das hat was damit zu tun, dass wir geizig werden mit unseren Zeitspenden. Ich gebe mal so, ich rede ja mit euch, sind ja Familie, nicht? Wir haben ja einige iranische Leute bei uns wohnen. Die kommen aus einem Volksstamm, wo man ganz viel Zeit miteinander verbringt. Wo man sich auch nicht vorher anmeldet, darf ich mal bei dir vorbeikommen? Da stehst du einfach im Wohnzimmer. Und dann wird eventuell ein spezielles Reisgericht gemacht und gegebenenfalls sogar die Wasserpfeife rausgeholt. Ich weiß nicht, wer mal von euch an der Wasserpfeife gesaugt hat. Du gehst davon nicht tot, aber förder die Gemeinschaft. Verstehst du? Verstehst du, was das ist? Wie gehen wir mit der Zeit um? Und ich merke, wie wir sie nach und nach verlieren, weil keiner mehr bereit ist, diese Zeit zu investieren. Und alle meinen, das muss der Pastor irgendwo noch abdecken, aber der muss irgendwo auch gucken, dass der Rest im Laden läuft. Aber wenn hier einer in der Gemeinde noch einsam ist, dann liegt das in erster Linie an dir, weil du dich nicht aufmachst, aus deinem kleinen Loch rauszukommen und eine Zeitspende zu geben. Ich hatte überlegt, ob ich jedem einen Zettel in die Hand drücke und er sagt, ich investiere in der kommenden Woche mal, machen wir mal vorsichtig, 3 Stunden an irgendjemanden, ob der mich einlädt oder nicht, ich klingel mal einfach bei dem. Und ich bin am Land groß geworden, wir hatten einen Landarzt. Wenn der dich besucht hat, weil du Grippe hattest, der kam immer rein und hat erst mal geguckt, was im Kochtopf war. Der ging dann rein, was gibt denn bei euch heute Abend zu essen? Und dann hat er angefangen mit der Untersuchung. Versteht ihr? Wir sind so reserviert geworden. Wer hat unsere ägyptischen Freunde eingeladen? Wer hat die Tür aufgemacht? Ich meine jetzt nicht, dass du dann auf einmal jetzt irgendein Frankfurter Kranz oder irgendwas anderes groß backen oder kochen musst, sondern einfach nur, um Zeit zu verschenken. Du kannst dir überlegen, ob du kindlich absterben willst, aber wenn wir nicht anfangen, bei diesen Dingen abzugeben, dann kannst du dich natürlich immer freikaufen, indem du den Zehnten gibst. Ich glaube, hier liegt ganz viel im Argen. Und wenn du dir dann noch überlegst, dass du vielleicht mal Zeit verbringen willst mit einem, der nicht zum Gottesdienst kommt. Ich habe lange genug in Berlin in einem Haus gewohnt, da wusste ich nicht mal, wie unsere Nachbarn heißen. Weil ich so beschäftigt war mit frommen Dingen. Wir sind sowas von reich an Zeit, dass wir eine Freizeitindustrie aufgebaut haben. Und ich wundere mich, warum mein kindlicher Glaube sinkt, weil ich keine Zeit mehr investiere. Ich hau noch ein bisschen mehr drauf, weil ich will ja wissen, wo der Teufel mich beraubt. Meine Bildung. Wir sind sowas von gebildet in Deutschland. Wir können, ich denke, jeder hier sitzt, kann lesen und schreiben und kann eins und eins entsprechend rechnen. Solltet ihr zumindest. Sonst finden wir irgendeinen, der einen Lesekurs mit dir macht. Nebenbei, meine Tochter, die hat sich angemeldet als Lesepate in Neukölln. Ey, ihr Omas. Du musst ja nicht mehr selbst lesen, du kannst die Lupe zu Hause lassen. Du sollst vorlesen lassen und kannst sagen, lies mal ein bisschen flüssiger, das probieren wir nochmal. Und wir lassen mal die Zischlaute raus, sondern wir versuchen das mal sauber zu Ende zu formulieren. Was wäre das? Kannst du noch träumen über diese Sache? Ich glaube, wenn wir so mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, wir können ganz anders Salz und Licht in unserer Gesellschaft sein, wenn wir anfangen, damit mal umzugehen und diesen Reichtum an Bildung, die wir haben, nicht mit frommen Worten, was die Politiker alles falsch machen, was die alles anders machen müssten, sondern wenn wir in die Gesellschaft hineingehen würden und würden unsere Intelligenz einbringen und würden mit diesem Wissen, was wir haben, wuchern. Was wäre? Hier kann ich ins Schwelgen kommen, weil ich mir so wünsche, dass wir diesen Reichtum entdecken. Und ich sage auch nochmal, auch den Reichtum am Wort Gottes. Viele können nicht nur Johannes 1,12 auswendig, sondern die können ganz viele. Aber die Frau an der Kasse bei Netto kennt keinen einzigen Bibelvers und die hört auch keinen. Wenn wir nicht anfangen, diesen Reichtum auch am Evangelium zu verteilen, kannst du deine Kindschaft im Glauben knicken. Entschuldigt, ist so. Jetzt kommen wir in die Sexualethik. Nee, Selbstbefriedigung meine ich jetzt nicht, wenn du abends im Bett liegst und hast komische Gedanken. Ich meine das mit mir, meiner, mich. Wir leben in der westlichen Gesellschaft und ich glaube, deswegen ist es so schwer, dass das Evangelium hier läuft, weil wir alles immer nur auf uns beziehen. Ich will es besser haben. Ich zuerst. Mir, meiner, mich. Ich habe den Jan Eriksen getroffen. Das ist ein dunkelhäutiger Pastor im Stuttgarter Raum, der eine schwäbische Frau geheiratet hat. Das ist eine interessante Mischung. Und dieser Typ, der ist sowas von genial. Er erzählt dann so, dann fährt er in Stuttgart mit der Bahn und dann sitzt eine Frau, er ist wirklich dunkelschwarz, Sudan, nicht? Und eine ältere Dame guckt immer hoch und dann treffen sich die Blicke und ihr wisst, wie das ist, in der U-Bahn guckst du immer in die Scheibe rein, damit du kein Gesicht, keinen Augenkontakt hast, ja. Die guckt wieder nach unten, das geht 3-4 Mal so und dann hat die Frau auf einmal allen Mut zusammengefasst und sagt, sie kommen auch wohl nicht von hier. Er erzählt, er geht in Stuttgart durch die Einkaufszone, dann läuft jemand hinter ihm her und sagt, sagen Sie, kommen Sie aus China? Sagt er, nee, geht weiter. Die Person kommt wieder in den Meer gelaufen. Sagt, Sie kommen wirklich nicht aus China. Sagt er, nee, ich komme aus Afrika. Ja, Sie kommen Sie wirklich nicht aus China? Sagt er, nee. Da sagt er, ja, Sie sehen auch gar nicht so aus. Also so eine Type ist das. Die müsst ihr einfach mal erleben. Und der erzählt, wie seine Verwandtschaft Osama bin Laden beherbergt hat. Er sagt, zu seinem Geburtstag, zu seinem 18. hat er Kamele geschenkt gekriegt. Und bevor man zu seinem Onkel ins Zelt durfte, musste man erst eine Einladung bekommen, sonst dürfte er gar nicht reinkommen. Diese Gesellschaft war da. Und jetzt ist er hier mit einer Schwäbin verheiratet und lebt in Deutschland, ist zum Glauben gekommen. Spektakuläres Zeugnis, lohnt sich zu lesen, gibt es glaube ich auch als Buch. Und er erzählt, er fährt immer wieder in den Südsudan. Da sagt er dann, sind kleine Hütten da, um die Hütten herum sind Dornen aufgereiht, damit die wilden Tiere nicht während dem Gottesdienst in den Gottesdienst reinbrechen. Und dann kommt er dahin und sagt, die haben weder Geld, die haben weder Schrift, die haben im Prinzip nichts. Sie kommen nur arm zusammen und loben und preisen Gott. Und er sagt, ich muss immer wieder zu denen hingehen, damit mein kindlicher Glaube wieder auf die Basis kommt. Ich brauche diese Art der Anbetung, die nicht danach fragt, ist der Boden geheizt oder nicht, haben wir das alles richtig schön aufbereitet, was da ist, sondern wo die Gegenwart Gottes im Mittelpunkt steht. Und ich frage mich dann manchmal, wie bin ich unterwegs mit meinem ganzen Reichtum an Zeit, mit meinem ganzen Reichtum an Bildung und mit meinem ganzen Reichtum, den ich sonst so mit mir rumschleppe, mit meiner Selbstbefriedigung, ich muss gesegnet werden. Ich glaube an diesen drei Dingen, die ich jetzt mal hier hervorgerufen habe, ich bin mal ganz bewusst auch vom Geld weggegangen. Da greift der Teufel am meisten ein, um meine Kindlichkeit kaputt zu machen. Aber dann ist ja die gute Nachricht in diesem Text, den kriegen wir jetzt auch noch, weil Jesus schafft ja immer eine Lösung dahin. Er geht mit dem Mann ins Gespräch und nimmt aus den 10 Geboten 5 heraus. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das 4. Du sollst nicht töten, das 5. Du sollst nicht Ehe brechen, das 6. Du sollst nicht stehlen, das 7. Und du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und der junge Mann, der hat alles getan. Und nehmen wir das mal wirklich mal in der Auslegung so, wie es da steht. Dass wer wirklich ehrlich antwortet, weil er ja auch kein falsches Zeugnis reden will. Und wir sehen hier jemand, der unheimlich moralisch, ethisch gut gelebt hat. Der würde gut in die Begegnungskirche passen. Den würden wir als Vorbild, vielleicht als Bild im Vorspann hier vorne zeigen. Wenn wir so werden wie Bruder Mosche, das wär's, der alles hält. Von Kindesbeinen an, der ist schon gesegnet worden an einem Sonntag und hat dabei Linie gehalten. Wow! Und Jesus sagt, er sieht ihn und hat ihn lieb. Aber was er dann vergessen hat, sich ganz an Gott auszuliefern, das heißt dieses erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Ich habe extra das nochmal reingenommen. Jahwe, ich bin der, ich bin. Ich bin der, für dich da war, der für dich da ist und der für dich da sein wird. Und ich habe dich doch frei gemacht von dem ganzen Zwängen, in dem du jetzt lebst. Nichts gegen die Ethik, mit der du unterwegs bist, wo du Gottes Ehre suchen willst, in deinem Leben umsetzen willst. Das ist aller Ehren wert. Ich habe dich ganz doll lieb, auch dafür. Aber du hast das Wichtigste nicht verstanden. Komm mit mir, ich hab dich lieb. Aber ich habe gedacht, das ist das, was der Teufel mir vielleicht als erstes raubt. Dass ich nicht glauben kann, dass wenn ich von meinem Zeitreichtum was weggebe, dass ich dann nicht reich gesegnet werde. dass wenn ich von meinem Vermögen was weggebe, dass ich reich gesegnet werde, dass wenn ich von meinem Know-how was weggebe, dass es nie leer zurückkommt, weil ich nicht glaube, dass ich geliebt werde, dass Gott alles für mich getan hat und mich auch weitertragen will. Und merkt ihr, was der Teufel uns da im Laufe eines Alltags rauben kann? Wir kontrollieren uns dann, ob wir alle Gebote richtig halten, ob wir alle perfekt, ja vielleicht neben Moscha auf der Leinwand erscheinen sollten als Vorbild. Ich glaube, er hatte vergessen, dass Gott gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Und ich sage es mit meinen Worten, weil es im Hebräischen nicht so steht, da gibt es das Wort, du sollst nicht in diesem Zusammenhang. Ich würde es so übersetzen, deswegen wirst du doch nicht. Merk dir, welche Schönheit dann in den 10 Geboten liegt. Deswegen wirst du keine anderen Götter haben neben mir. Deswegen wirst du den Feiertag doch heiligen und deinem Vater und deine Mutter ehren. Deswegen wirst du doch nicht töten, weil ich habe dich befreit. Du solltest nicht wieder in Gefangenschaft kommen. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, was ist dann mit uns? Wir müssen wie beim Pokern all in spielen, alles rein, weil halbschwanger geht nicht. Deswegen die Herausforderung, wieder werden wie ein Kind, das die Hand vom Vater anfasst und weiß, er wird schon für mich sorgen. Und die Jünger hatten dann das Gleiche in den Gedanken wie du und ich, wenn wir über so einen Text reden, über nachdenken. Und das kommt dann in Vers 28 bis 31. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, denn ich hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind. Und die Ersten sein, die die Letzten sind. Das brauchen wir eigentlich immer nur, wenn wir zu spät kommen, diesen Bibelvers. Aber letzten Endes hängt es damit zusammen, wenn du bereit bist, deinen Reichtum zu teilen, um des Herrn Jesu willen, weil er dich befreit hat. Dann wirst du, obwohl du dann in der Welt vielleicht als der letzte Doofe giltst, von Gott hervorgerufen. Und wenn du an allem festhalten willst, gehst du vielleicht aus diesem Gottesdienst und der Herr Jesus schaut dir nach und ist traurig, weil du eine Chance verpasst hast. Ich habe gedacht, ich frage euch nochmal, ob wir vielleicht, wenn wir eine Minute hier jetzt schweigen von hier vorne, ob du überlegst, ganz kindlich Gott eine Zeitspende zu geben. Und die fängt damit an, dass du ganz neu sagst, Herr Jesus, ich will Zeit vor dir verbringen. Ach, ich petze mal gestern von unserer Ältestenklausur, darf ich das war. Wir sitzen zusammen und haben gedacht, wie retten wir die Welt mit der Gemeinde? Und wir sind auf ein ganz komisches Thema gekommen. Wenn wir nicht als Älteste wieder mehr Zeit vor Jesus nehmen, um seiner selbst willen, nicht um nur Lasten vor der Gemeinde, vor Gott auszubreiten. Wie wollen wir dann die Gemeinde ermutigen, mehr zum Beten? Und dann wird's natürlich, da sind wir natürlich alle sofort einer Meinung, jeder sagt so ganz schnell Amen. Und Birol, ich muss dich ganz neu lieben lernen. Der haut dann raus und sagt, hey, da müssen wir jetzt aber konkret werden. Und das war wirklich sehr interessant. Da dann musste jeder von uns in der Klausurtagung sagen, wie er das in der kommenden Woche und der kommenden Zeit umsetzen will. Jeder muss ein Angebot machen, rein in den Opferbeutel. Ich sage jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist. Aber wir haben das so gemacht, dass wir uns versprochen haben, jeder darf den anderen fragen, nicht zur Kontrolle, sondern zur Ermutigung. Bist du noch dabei mit deiner Spende? Und zwar, in dem Fall möchte ich mehr Schwein wie Huhn sein. Ich möchte keinen Beitrag leisten, sondern ich möchte ganz damit unterwegs sein, weil ich nur dann glaube, dass ich dann wie ein Kind bin. Ich denke nicht, dass ich das schaffen werde, 8 Stunden dann hier auf den Knie zu liegen. Das schaffen meine Kniescheiben nicht, die sind das nicht gewohnt. Aber vielleicht habe ich 5 Minuten, ich hoffe mehr, wo ich einfach von Herz zu Herz mit Jesus austausche. Ich würde euch gerne ermutigen, eine Zeitspende zu machen. Und zwar als Schwein und nicht als Huhn. Dass du von deinem Reichtum alles gibst, was du hast, und du wirst genug Freizeit haben. Du wirst dich wundern, wie viel Freizeit mehr bei rauskommt. Dass du von deiner Bildung, die du hast, sagst, da will ich was von investieren. Irgendwo in unserer Gesellschaft, in unserem Reich Gottes. Mann, vielleicht sitzt der ein oder andere, der hier demnächst Professor wird oder in die Politik geht oder was auch immer. Dass du die Zeit, die Gott dir gegeben hat zum Lernen, dass du das investierst. Vielleicht aber auch, dass du aufhörst und dass jede Menge Selbstbefriedigungsdinge nachher drin landen. Ich meine das jetzt nicht sexuell, sondern egoistisch. Ich halte Klappe und du redest einen Moment mit Jesus, ich habe genug gesagt. Wenn wir nicht werden wie die Kinder und glauben, dass Gott aus dem bisschen was machen kann, wird uns nicht das Himmelreich gehören. Herr Jesus, ich möchte jetzt nicht auf die Enttäuschung schauen, weswegen mein kindlicher Glaube aufgehört hat. Ich möchte auf das schauen, wo ich verlernt habe, dich als den guten Vater und die gute Mutter zu sehen. Ich möchte nicht darüber nachdenken, wo der kindliche Glauben an den Lebenswirklichkeiten zerbrochen ist. Sondern ich möchte wieder lernen, in deine Arme mich zu flüchten, dass der kindliche Glaube wieder wächst. Dass was geheilt wird. Dass was erneuert wird. Und wenn ich eine Zeit spende, ein Zeitopfer bringe, dann nicht um besser zu sein, sondern um wieder mehr an dein Herz zu kommen. Dein Herzschlag wieder mehr zu verstehen. Bitte das für die Gemeinde, für jeden, der hier ist. Dass wir lernen, in der Nachfolge wieder wie Kinder zu werden, die deine Hand anfassen, alles, was ihnen wichtig ist, zurücklassen können, um dir zu folgen und dann dafür alles zu bekommen. Ich bete für diesen Segen in der Gemeinde, dass wir nicht fromme Aktivisten werden, sondern leidenschaftliche Kinder Gottes. Hier segne ich die Gemeinde, hier segne ich in die Gemeinde hinein, dass dies ganz praktisch geschieht. Amen.